Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Atibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius, nach einer etwas längeren Sommerpause. Wir möchten heute über das Thema digitale Bildung sprechen. Ein wichtiges Zukunftsthema für unsere Gesellschaft, für Schulen, Hochschulen, die Arbeitswelt und die Wirtschaft. Kurz vor der Bundestagswahl wurde ja jetzt über dieses Thema heiß diskutiert, zumal die Pandemie die Schwächen unseres Bildungssystems nochmal aufgedeckt hat. Wie aber muss das deutsche Bildungssystem weiterentwickelt werden, damit unsere Kinder in der Lage sind, die Zukunft aktiv mitzugestalten? Welche Bildungskonzepte brauchen wir dafür? Und was müssen wir lernen, um auch langfristig nicht den Anschluss zu verlieren? Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter J. Weber. Er ist Dekan und akademischer Geschäftsführer an der Hochschule Fresenius für den Fachbereich Online Plus und Experte auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Herr Weber.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Genau, zu Beginn, Sie kennen das ja schon vom letzten Mal, haben wir eine Rubrik, die nennt sich Forscher gefragt. Drei Fragen und drei kurze Antworten, bitte. Was haben Sie zuletzt gelernt?
Zuletzt habe ich im Kontext von Umweltschutz, Elektromobilität gelernt, wie wichtig unter anderem das sogenannte One-Box-Design ist, um eben auch Elektromobilität in den Alltag zu bringen. Denn im Moment wird ja der große, vielleicht an Anführungszeichen, Fehler gemacht. Wir bauen Elektroautos wie die alten Verbrennerautos und das ist in der Tat also immer groß und schwer, was eigentlich gar nicht sein muss. Und allein das ist ja schon nicht wirklich umweltverträglich. Das habe ich gelernt und wie wichtig eben auch wiederum dabei Design ist.
Ah ja, interessant. Wäre ein Thema für sich wahrscheinlich, für einen eigenen Podcast.
Ja, unbedingt, ja.
Wie lernen Sie am besten?
Das ist immer eine spannende Frage für jemanden, der jeden Tag mit Bildung zu tun hat, dass er mal über sich selbst reflektiert. Jetzt könnte ich Ihnen eine in der Tat sehr breite Antwort geben, aber wie lerne ich am besten, wenn ich mich wirklich auseinandersetzen möchte mit einem Thema, dann in Ruhe in der Tat. Aber ich lerne am besten, Stichwort in anwendungsorientierte Felder rein, in der Tat, und das tue ich wirklich, jeden Tag Neues, also bei der Arbeit von anderen Menschen. Damit habe ich auch schon mal angesprochen, diese zwei Bereiche, also sozial, also Lernen bleibt immer ein sozialer Prozess. Ich lerne immer mit Menschen. Ich hoffe, Menschen lernen auch von mir. Und andererseits eben, wenn man sich intellektuell auch mit einem Thema intensiv auseinandersetzen möchte, ja, dann bin ich vielleicht auch noch so ein Mensch, der dann eine gewisse Ruhe braucht. Und da wären wir schon auch ein bisschen bei unserem Thema. Digitalisierung passt nicht überall so oder andersrum, man muss sie gestalten, um das wieder oder dieses Lernen auch zu ermöglichen.
Letzte Frage, da haben Sie eigentlich jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten. Digitalisierung gut oder beängstigend?
Wir sind eine Zivilisation, Frau Hahn. Wir entwickeln uns immer weiter und wir sind eine technische Zivilisation. Und deshalb ist die Digitalisierung an sich etwas Gutes. Wir wissen aber, oder wir sind ein bisschen philosophisch unterwegs, es gibt immer gute und sozusagen die schlechte Seite. Ich will jetzt nicht mit dem alten Star Wars anfangen, nicht die gute und die schlechte Seite der Macht. Also generell gut, weil sie uns in unserer Zivilisation nach vorne bringt, also im Guten nach vorne bringt. Ich rede jetzt wirklich von auch technologischer Entwicklung. Denken Sie an Medizinbereich. Also damit ist, weil wir eben eine technische Gesellschaft sind, die Digitalisierung per se ein gutes Phänomen, was wir gestalten sollten und müssen natürlich.
Mhm. Danke für die halbwegs kurzen Antworten.
Sie wissen
aber ja. Auch nicht immer so einfach kurz zu beantworten, ich weiß. Ja, prima, vielen, vielen Dank. Wir haben in der letzten Podcast-Folge, die wir im Sommer letzten Jahres geführt haben, ja schon mal über das Thema digitale Lehre gesprochen. Und das Thema ist nach wie vor präsent. Ob das deutsche Bildungssystem und hier insbesondere das Schulsystem mittlerweile besser aufgestellt ist, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich, vielleicht können wir ein bisschen an dieses Gespräch vom letzten Mal auch anschließen. Welchen Verbesserungsbedarf sehen Sie im deutschen Bildungssystem? Ich weiß, das ist eine sehr allumfassende Frage. Vielleicht können wir hier einfach nur so ein paar Punkte mal anschneiden.
Unbedingt. Und ich würde gerne einen Punkt mit reinbringen und auch die Hörerinnen und Hörer gerne einladen, sich auch mit diesem Thema eben nicht nur aus einer Nabelschau zu beschäftigen, sondern einfach auch den mal eine andere Perspektive oder Perspektiven aufzuweiten. Und zwar mit dem Hinweis, es gibt in den Niederlanden eine Stiftung, die schon seit Jahrzehnten internationale Vergleichsstudien macht, ähnlich wie PISA, das ist so im Ohr noch. Aber es gibt auch eben die sogenannten Computer Literacy Vergleichsstudien von der IEO. Wie gesagt, eine Stiftung in den Niederlanden. 2018 die letzte. Dann jetzt für 2023 ist jetzt wieder die nächste Vergleichsstudie weltweit avisiert. Und was ich damit sagen möchte, ist, es lohnt dann einfach mal über den Tellerrand, nicht im Sinne des Vergleichs immer, was ist schlechter, was ist besser, sondern wie gehen eben auch andere Länder, Kulturen, Schulbildungssysteme mit diesem Thema um. Und da gibt es natürlich auch Elemente, die sozusagen in allen Gesellschaften, Bildungssystemen identisch sind. Also ein Aspekt ist der, dass wir immer die Herausforderungen haben, zum Beispiel, dass alle digitalen Medien nicht als Spaßmedien verstanden werden. Das ist so auch im Übrigen interessanterweise ein sehr deutsches Phänomen auch. Also man trennt eigentlich, wir rennen heute alle mit einem Handy rum und dieses ist ja auch dann wirklich ein Lerndevice, es ist ein Spieldevice, wie auch immer, aber es wird dann durch die Schule, und das ist vielleicht auch, geht so ein bisschen in die zweite Frage schon etwas rein. Also wenn ich mir manchmal so die Digitalisierung in den Schulen anschaue, da werden dann so alte Rechner mit Monitor, nicht alte, aber neue, mit diesen Monitoren hingestellt, also eine Umgebung wie ein Frontalunterricht, das ist keine moderne Lernwelt. Einerseits habe ich ein neues digitales Medium und dann baue ich so in dem Duktusalter, wie hießen die früher, Computerlabore, wie auch immer, solche Dinge auf. Also das bedeutet, wir müssen da unbedingt auch multidisziplinär an das Thema dran gehen. Wir müssen unsere Klassenzimmer verändern, wir müssen sie zu einem attraktiven, dann auch digitalen Lernraum dann auch wiederum gestalten. Das kennen wir ja schon auch von Coworking Spaces und so weiter. Ich weiß, dass das natürlich wieder gleich ausruft, ja, wer soll das alles finanzieren? Aber andererseits verbrennen wir Geld, wenn wir in eine alte, dann auch bauliche Infrastruktur, dann natürlich auch mit manchmal auch noch Didaktik, Frontalunterricht, wenn wir das sozusagen in diese Strukturen einbetten. Wir müssen also ich hatte ja eingeleitet, was habe ich gelernt? In der Tat Design, das spielt natürlich da auch wieder mit rein. Also wir müssen, wie gesagt, diese Lernräume, und das ist ja das Spannende, dass wir mit dem Digitalen den Lernraum von einem Ort wegnehmen. Man war ursprünglich in einem Raum, jetzt hat man noch einen virtuellen Lernraum, und diese Schnittstellen und diese Verbindung, das muss man auch insbesondere im physischen Raum eben, wenn Sie auf Verbesserungsbedarf ansprechen, eben unbedingt ändern. Und dann spielt noch ein zweiter Aspekt rein, den wir jetzt durch die Corona-Krise auch durch die Presse auch gelernt haben oder gesehen haben. Das ist eine alte, sehr alte Hypothese, Bonfadelli-Hypothese, dass wir die Bildungskluft durch diese digitalen Medien eben auch sehr stark wieder dass die Schere weiter auseinandergeht. Und da sehe ich einen ganz großen Verbesserungsbedarf, weil ja unser ganzes Bildungssystem sollte meiner Ansicht nach ja auch ein System sein, was viele Menschen erreicht, viele Kinder, Jugendliche erreicht. Und wenn wir eben, wir kennen ja viele Ursachen, Alleinerziehende, Mütter, Väter und so weiter. Also das Ganze, was hier reinspielt. Wir müssen also dringend darauf achten, dass Schulen eben weiterhin oder noch viel mehr als in der Vergangenheit eben Lernorte sind, die allen die gleichen Möglichkeiten geben. Und das, Sie fragten ja, Digitalisierung gut oder beängstigend. Da müssen wir entgegenwirken, dass die Digitalisierung eben nicht für bestimmte Menschen beängstigend wird, dass sie auch das, was wir dann investieren in diese moderne Lernform, die wie gesagt an sich ja auch besser auf verschiedene Lernertypen anspricht, dass die auch wirklich gestaltet wird. Das sind so zwei Hauptaspekte, und damit können Sie das auch dann, das was ich jetzt mit der Bonfadelli-Hypothese für eine spezifische Gruppe bildungsfern sagte, natürlich auf alle anderen auch übertragen, weil dann ja insgesamt, Stichwort nochmal, auch diese Lernräume neu gestalten. Lernen soll ja auch Spaß machen, und ich sitze da nicht hinter einem komischen Computer oder Bildschirm, wie auch immer, und ein Lehrer steht vorne, gibt einen Auftrag. Also da müssen wir unbedingt ran an der Stelle.
Kann man dann noch ein bisschen konkreter werden? Also das heißt, es reicht jetzt nicht, wenn die LehrerInnen stolz verkünden, dass ihre Schule nun endlich Ei oder Tablets bekommen haben, wo sie dann im Grunde genommen genauso Frontalunterricht machen. Also liebe Lehrer, es gibt auch Ausnahmen.
Natürlich, natürlich.
Dass das nicht ausreicht. Ja, also Digitalisierung ist mehr als technische Geräte, sondern auch der Einsatz. Und können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Was wäre das, was jetzt neu oder was wir anders umsetzen müssten, um sagen zu können, das ist jetzt eine digitale Schule?
Eine digitale Schule wäre schon fast eine enträumlichte Schule fast an der Stelle. Nein, aber verbinden Sie das einfach mit, wenn Sie sagen, natürlich schon mal ein Notebook oder was auch immer oder ein Tablet ist schon mehr als jetzt ein Standrechner, ne, wie man das einführt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wir lösen natürlich dann dieses, und das ist ja auch bekannt, Lehrerinnen sind nicht mehr die primär Wissensvermittler oder Informationsvermittler, sondern sie müssen den Lernprozess gestalten. Und das bedeutet, und das können sie auch schon mit kleinen Kindern ja auch schon praktisch anlegen, dass man das in einen, ja, in eine Art kollaborativen, nennen wir das, kooperativen Lernsettings einbauen. Nicht? Also das Einfachste ist natürlich immer dieses Stichwort Aufträge geben, aber dann auch schon in Lerngruppen dann wieder gestalten. Mhm. Also auch diesen Aspekt, Lernen bleibt ja ein sozialer Prozess. Bei all dem, was ich mir jetzt an Informationen viel leichter als früher digital herausziehen kann, also und einen Fehler, vielleicht kommt das später nochmal bei Ihnen, meines Erachtens darf man mich nicht machen, also Lernen bleibt ja auch immer ein aktiver Prozess der Auseinandersetzung, sei es mit einem Inhalt, sei es mit anderen Menschen, weil wir dann ja auch gemeinsam uns über Dinge austauschen und dann auch Wissen aufbauen. Und das ist schon eine andere Form der Didaktik und da passiert auch im Moment sehr viel in der Lehrerbildung, also und auch Fortbildung, dass man eben Lehrer, sehr viele LehrerInnen sehr viel stärker in diese Rolle als in England spricht man von Facilitators, von eben auch Lernbegleitern bringt. Und dann ist ja nochmal das Entscheidende, und jetzt wären wir so bei dem Stichwort Computer Literacy, ich hatte ja vorhin die internationalen Studien genannt, was wir sehr viel mehr brauchen, ist dann eine Kompetenz, die auch zum Beispiel uns schult, Informationen zu bewerten. Denken Sie nur an dieses ganze Thema Fake News. Mhm. Wenn wir da, diese Kompetenz müssen wir ausbilden an der Stelle. Und dann müssen wir da sicherlich auch unseren Fächer- bzw. Inhaltskanon, also Stichwort Curricula, überdenken an der Stelle. Was ist oder was braucht man als Grundkompetenzen, um eine erfolgreiche Schullaufbahn und eben dann auch später eine weitere Bildungslaufbahn zu durchlaufen? Mhm. Also ich freue mich, Frau Hahn, wenn unser Jüngster vielleicht mal irgendwann in eine Schule kommt und wo ich dann reingehe, wow, das erinnert mich nicht an mein altes Tuller-Gymnasium in Mannheim, die hohen, schönen Wände zur Gründerzeit gebaut und ehrwürdiges Gebäude. Das kann alles noch ehrwürdig sein, aber da drin, ja, muss im Prinzip ein wirklich attraktiver und den Lebensumfeld der heutigen Generation gestaltete Räume sein. Interessanterweise beobachtet man das in Kitas öfter, dass die schon nach solchen Konzepten gebaut werden, nicht, dass es rund ist, dass es Begegnungsflächen gibt und so weiter. Also nur, wie Sie schon sagten, Tablets in Schulen zu stellen. Wir müssen das Ganze, jetzt komme ich nochmal zu diesem, das ist eine Architektur am Ende des Tages.
Insbesondere während der Lockdowns wurde ja sehr heftig, vehement kritisiert, dass die Digitalisierung an den Schulen verschlafen wurde. Jetzt gibt es aber auch aktuelle Versuche an Schulen, KI einzuführen. Was hat es denn damit auf sich? Können Sie das ein bisschen erklären, KI in der Schule? Was habe ich mir darunter vorzustellen?
Sehr gerne. Also es ist, da sprechen Sie ein sehr aktuelles Thema an. Es gab ja von den deutschen Kultusministern 2020 eine Konferenz eben zu dem Thema KI in Schulen einführen. Und es gibt auch Modellversuche jetzt in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an denen sogenannte tutorielle Systeme, das wäre auch nochmal ein Ansatz zur ersten Frage, nicht? Was kann man in der Schule machen? Also zu erproben, inwieweit man tutorielle Systeme, KI-gestützte Systeme in Schulen einführt. Und das läuft ja im Prinzip, das ist ein anderer Aspekt, wie gesagt, ich hatte es schon mal genannt, Adaptive Learning, vielleicht auf das wir nochmal zurückkommen. Also dass eben die Schülerinnen und Schüler nicht nur mehr nur einen Auftrag bekommen und dann sozusagen frei und ohne Anleitung recherchieren. Man kann ja immer nicht in dem Rechercheprozess nicht immer dabei sein, sondern in diesem tutoriellen System eben die KI erkennt, welche Quellen wurden aufgerufen, sind es eher Bilder, ist es eher Text und dann eben nach den entsprechenden Lernpräferenzen, um das mal so schon einzuführen als Begriff, dann entsprechende auch Lern- und Informationsangebote eben zu geben. Sodass also der Prozess, und das ist ja ein Aspekt auch von natürlich Digitalisierung, dass ich einen Teil des Lernprozesses in eine Selbststeuerung, Selbstorganisation übergebe, aber die darf ich, und das kennen wir aus dem Hochschulbereich, hatten wir glaube ich im letzten Podcast Inverted Classroom, dass ich diesen Prozess nicht alleine lassen darf. So, und der muss natürlich begleitet werden durch Menschen weiterhin, klar, aber durch die KI oder AI, wie auch immer, hat man natürlich jetzt Möglichkeiten, sozusagen diesen Lernprozess enger zu begleiten. Ich würde aber schon mal, wie die Pädagogen das ja so gerne tun, einen warnenden Zeigefinger heben an der Stelle. Wir müssen natürlich auch da definieren, wo ist eine Grenze dieses sozusagen Angebotes. Also Sie kennen das ja selbst, nicht? Wenn Sie heute etwas kaufen, es gibt ja den sogenannten Customer Lifetime Value, nicht? Je nachdem, was Sie kaufen, wie oft Sie kaufen und so weiter und so fort, bekommen Sie einen Wert durch die KI-Systeme. Und dann bekommen Sie Angebote, wenn Sie weniger kaufen, bekommen Sie weniger Angebote. Also Sie merken schon, worauf die Sache hinausläuft. Das ist natürlich auch wieder eine riesen Datensammlung. Und das Problem an der Sache ist, dass ich ja den Blickwinkel dadurch unter Umständen auch verenge, nicht? Dass ich eben immer etwas sozusagen genau auf mich passend immer angeboten bekomme. Also dieses freie, entdeckende Lernen, da müssen wir natürlich bei allem, wo Adaptive Learning zum Beispiel auch gerade bei Informationsvermittlung sehr wichtig ist, ne, da brauche ich nicht so viele Irrwege gehen, weil dann komme ich relativ schnell auf eine Lösung. Ein schönes Beispiel ist immer, wie viele offizielle Amtssprachen hat denn die EU? Da kann ich lange irrgehen, bis ich das gefunden habe. Da kann ich aber durch KI natürlich entsprechend steuern, dann auch auf offizielle Seiten gehen und schon kann ich mich über das Thema Mehrsprachigkeit in einer Europäischen Union auch schon im Übrigen mit Grundschülern ganz anders unterhalten, was zum Teil in europäischen Schulen ja auch gemacht wird.
Sie haben es auch schon so ein bisschen angesprochen, verschiedene, also Lernpräferenzen. Wie ist das mit verschiedenen Lerntypen? Werden die gut genug berücksichtigt? Häufig hört man ja zum Beispiel, dass Grundschulen oder der Grundschulunterricht jetzt nicht so unbedingt auf die Bedürfnisse von wilden Jungs ausgerichtet ist. Sollte man darauf mehr achten oder wird das genug berücksichtigt Ihrer Meinung nach? Was heißt das, verschiedene Lerntypen? Wie kann man das in den Unterricht integrieren?
Also unbedingt. Wir haben ja in Deutschland noch ein sehr interessantes systemrelevantes Element, dass wir ja so tun, als wären die Übergänge von einer Kita in den Kindergarten, vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule dann in eine weiterführende Schule und so weiter. Das sind ja immer harte Punkte. Und wir tun so, als wären alle Kinder gleich. Mhm. Nicht? Und an dem Punkt können sie alle plötzlich von der Kita in den Kindergarten. Nee, weit gefehlt. Ja, ja. Das sind sie eben nicht. Das kennen sie vielleicht auch von ihren Kindern. Ich kenne es auch von meinen dreien. Die sind ja ganz unterschiedlich. Zwei Jungs, ein Mädchen, das ist dann auch wieder geschlechtsspezifisch natürlich auch an der Stelle. Also was ich auch hinaus möchte ist, ohne jetzt in eine politische Debatte über Gesamtschulen einzusteigen, aber was uns fehlt, ist in der Tat diese harten Systemübergänge. Die müssten zum Vorteil unserer Kinder einfach in dem Sinne, ich nenne jetzt mal das Wort weicher oder vielleicht auch adaptiver gestaltet werden, weil noch einmal, wir sind als Menschen oder unsere Kinder sind nicht alle gleich an der Stelle. Das ist sehr schwierig, man kennt das ja alles, nicht? Man bekommt ein Kind dann eine Gymnasiumsempfehlung und so weiter, je nach Bundesland eben. Also da muss unheimlich viel getan werden, weil, und jetzt komme ich auch nochmal in dieses Thema Lerntypen rein, Lernpräferenzen, es gibt ja die Theorie des sogenannten Experiential Learnings. Lernpräferenzen prägen wiederum sogenannte Lerntypen oder zunächst einmal dann auch Lernstile und aus den Lernstilen werden Lerntypen. Die sind vielfältig sozusagen gespeist. Geschlechterspezifisch haben wir schon genannt, sprachspezifisch, kulturspezifisch und dann in Deutschland, dass wir so tun, ne? Ab Kita und so weiter, was ich eben schon sagte. Und eins ist sehr wichtig, dass sich diese Lernpräferenzen, dann auch Lerntypen, über die Lebensspanne ändern können. Das ist also nichts Festes. Selbstgefügtes durch unsere Schule, so wie es heute ist, prädestinieren wir natürlich oder vielleicht eher wir legen schon sehr stark fest, ihr seid alles Textlesemonster. Ne? Ihr müsst dann die Schulbücher und ne? Also wir sind sehr auf dieses jetzt Entschuldigung, visuelle, aber auch textbasiert. Ne? So lernen wir eigentlich. Also jemand, der eben sehr viel stärker ikonenhaft lernt, ja, oder auch durch Sprache andere Zugänge benötigt, wird in so einem Schulsystem scheitern. Vielleicht haben Sie ja auch den Effekt, dass eines Ihrer Kinder immer mit einer 5 nach Hause kommt. Mit einem Lehrer kann ich aber nicht. Ja, dann haben wir einen anderen Aspekt drin. Auch, ich würde ja sofort, jetzt hört hoffentlich kein Kollege zu, ich weiß nicht, ob das Beamtensystem so gut ist. Wir müssen ja auch den Kindern auch immer andere Menschen sozusagen anbieten, in Anführungszeichen. Nicht? Weil auch das ist menschlich. Mit dem einen kann ich besser, mit dem anderen. Und jetzt mache ich mal den Sack in der Form zu. Da ist aber zum Beispiel Digitalisierung wirklich in dem Sinne ein gutes Phänomen, weil ich bei einer guten Gestaltung, Didaktisierung natürlich wiederum eine andere Möglichkeit des Lernens Kindern, Jugendlichen, Studierenden, Erwachsenen im lebenslangen Lernen anbieten kann. Also es ist eine neue Facette, die hinzukommt. Und wenn man, da haben wir ja dann auch verschiedene Möglichkeiten, ob das visuell ist, E-Lectures und so weiter, dann passt das. Man darf nur einen Fehler nicht machen, und das ist jetzt nicht backmesserisch gemeint. Wir waren ja mit Corona alle in der Tat erstmal überfordert, auch allein schon durch Corona, ja. Aber auch dann, wie handeln wir das Ganze? Also man darf nicht den Fehler machen, das bedeutet aber auch viel Input, ein langer Lernprozess nochmal, einen Präsenzunterricht, so wie wir ihn, es gibt ja auch mal durchaus mal gute Frontalelemente eines Unterrichts, ja, aber dass man dann sagt, so und wir treffen uns jetzt alle von 8 Uhr bis 12 Uhr und machen jetzt so den Unterricht, wie wir ihn eigentlich machen würden, wie wir in der Schule säßen. Das ist Quatsch.
Das funktioniert nicht.
Also da braucht man andere Formate, aber und da muss ich jetzt eine Lanze für die Kolleginnen, Lehrerinnen und Lehrer brechen. Natürlich sind die Kolleginnen dafür auch nicht zwingend ausgebildet worden. Also das bedeutet, wir haben, und das vergessen wir oft, wir haben einen sehr großen Weiterbildungs- oder dann auch Stichwort Reformen dann der Lehrerinnenausbildung, da haben wir einen großen Bedarf, um eben auch diese, ja, wenn man so möchte, auch technischen Möglichkeiten, die wir haben, auch wirklich zur Entfaltung zu bringen.
Welche Kompetenzen müssten wir denn unseren Kindern mit auf den Weg geben, um die Zukunft gut bewältigen zu können?
Es sind über das Leben gesprochen eigentlich immer Kompetenzen, die einen weiterhin zum Lernen sozusagen befördern. Ich finde den Ansatz der sogenannten Future Skills sehr spannend und den darf man nicht nur auf ein Berufsleben beziehen, sondern den kann man über die ganze Lebens- oder Lernspanne beziehen. Und der Stifterverband hat das mal so schön in so einem Dreieck dargestellt. Wir haben ganz sicher, und Sie können das kombinieren natürlich auch mit Bonfadelli oder auch mit Dieter Barke, der ja von Medienkompetenz spricht. Wir haben eine Technikgesellschaft, natürlich Tech-Kompetenzen und die müssen auch schon sehr frühzeitig angelegt werden. Sie wissen, es macht keinen Sinn, einem Fünfjährigen das Handy zu verbieten, wenn alle außenrum Handy haben. Sie müssen sich der Herausforderung stellen an dem Punkt. Das ist ganz klar. Also diese Tech-Kompetenzen, um das mal so zu nennen. Und dann die zwei Säulen, und das finde ich sehr spannend eigentlich an dem Modell auch, das sind dann die sogenannten digitalen Schlüsselkompetenzen, die wir benötigen. Wir müssen nicht alle Programmierer sein, wir müssen aber auch eine bestimmte Durchdringungskompetenz haben. Was bedeutet denn eigentlich ein Customer Lifetime Value? Was steckt denn eigentlich technisch dahinter? Wenn ich das dann wiederum weiß, dann kann ich so einen als Marketinginstrument auch ganz anders eben dann einschätzen, mit ihm umgehen, kann auch reflexiv, kritisch damit umgehen und so weiter. Damit verbessern wir ja auch dann sozusagen unsere Gesellschaft. Und dann der dritte Aspekt, weiterhin natürlich die, jetzt da gibt es auch, oder kann man verschiedene Oberbegriffe nehmen, aber nennen Sie das durchaus auch diese sogenannten sozialen Schlüsselkompetenzen. Also diese drei Säulen, das müssen wir vermitteln und darin einbetten oder geschickte Lernszenarien bilden, indem ich ja immer noch Inhalte habe. Nicht? Also jemand will Betriebswirtschaftslehre machen, vielleicht auch so ein Aspekt. Wir leben nicht nur in einer technischen, wir leben auch in einer wirtschaftlichen Gesellschaft. Also sowas muss in die Schule rein. Also nicht nur Technik, sondern auch dieses, wir leben eben in einem jetzt durch einen Kapitalismus geprägtes System. Nicht? Wir leben nicht mehr im Merkantilismus, es kam der Kapitalismus. Aber
vielleicht sind da gerade auch philosophische Kompetenzen oder soziologische Kompetenzen, gerade ethische Kompetenzen noch mal viel wichtiger.
Haben Sie schon einmal mit Kindern philosophiert? Wunderbar. Ich habe mir selbst eine Kinder- und Senioren-Uni ins Leben gerufen. Das war wunderbar, als wir eben auch gerade über diese gesamte Altersspanne hinweg, gerade über solche Dinge philosophisch dann eben auch diskutiert haben. Wichtig ist mir aber auch nochmal an der Stelle, und das merkt man ja auch, viele nennen sich ja inzwischen auch Technikphilosophen oder wie auch immer, also diese, und das spricht ja die Future Skills an, diese Grundkompetenz, dass ich auch zumindest im Kern weiß, über was ich dann spreche. Natürlich werden wir weiterhin Spezialisten haben, ob das der Tech-Mensch ist, nicht, und so weiter, oder der Controller, wie auch immer, aber wir merken ja, dass die Technik, die Digitalisierung, wie wir es heute nennen, alle Lebensbereiche durchdringt.
Ich glaube, das ist auch immer eine Gratwanderung zu gucken, wie viel Technik und Lernen zusammengehören. Wo hört die Technik auf? Wo gibt es die Grenzen der Technik? Wo muss man vielleicht auch aufpassen, dass die Kinder nicht zu sehr an technischen Geräten hängen, sondern auch noch die das reale Leben da draußen kennenlernen und auch darüber ja lernen. Ja, also wie lernt man Fahrradfahren? Wie lernt man es, auf einen Baum zu klettern? Das sind ja bestimmt auch noch Kompetenzen, die auch in Zukunft wichtig
sein. Ja, unbedingt. Das wird auch bleiben, Frau Hahn, auch wenn wir uns beschweren, dass die Bewegungsarmut da ist und weniger schwimmen können am Ende. Aber schauen Sie mal, es hat sich ja auch in der Welt etwas geändert. Also früher, oder mein Vater hat mir noch gezeigt, das war in der Tat mein Vater, ist wieder so klassisch, nicht Gender, aber mein Vater war es, der mir zeigte, wie man mein Fahrrad, den Fahrradschlauch repariert. Naja, schauen Sie sich die junge Generation an. Also meine Kinder, zumindest jetzt der Älteste, der guckt sich das auf dem YouTube-Video an, der fragt mich nicht mehr. Das ist auch ein Umgang mit der Realität und was auf was Sie auch noch hinausgehen, und das gehört auch im Übrigen auch zu diesen, in einer dieser Future Skills. Wir müssen natürlich, oder alles hat ja auch ein gewisses Suchtpotenzial, auch Arbeit, nicht? Auch Fahrradfahren kann Suchtpotenzial haben, wie wir wissen. Also brauchen wir immer auch einen Diskurs und dann auch selbst für sich Regeln, für die Gesellschaft. Wo sind dann von bestimmten Dingen auch Auszeiten? Wo sind Grenzen? Genau. Und ich glaube, diese Diskussion führt man zum Beispiel jetzt sehr stark, was ich sehr begrüße, Stichwort Fridays for Future, also im Kontext der Umwelt. Denn wir werden auch diese Probleme nicht durch Technik oder Digitalisierung lösen. Wir werden sie nur dadurch lösen, dass wir uns bestimmte Grenzen, das heißt zum Teil auch Enthaltsamkeit, Frugalität ist so ein Ansatz. Das gilt genauso auch für die Digitalisierung. Und wenn Sie mir noch einen Satz erlauben, Sie haben es eben so schön gesagt, es gibt ja noch die reale Welt. Halten Sie es mit einem alten, jetzt weil Sie Philosophie sagen, Jean Baudrillard sagte einmal, die reale Welt ist, die virtuelle Welt ist nur eine, jetzt frei zitiert, die virtuelle Welt ist nur eine Potenzierung der realen. Also wir müssen nicht nur die reale, sondern eben auch die virtuelle und die Schnittstellen, die müssen wir gestalten. Und Sie erinnern sich an unseren Anfang des Podcastes, also wir brauchen auch die Räume, in denen die digitale Welt stattfindet. Stichwort Schule, was müssen wir tun? Da müssen wir ran, unbedingt.
Es gibt ja in der Wissenschaft, werden ja verschiedene Lernmodelle und Ansätze, wir haben ja auch schon ein bisschen jetzt gerade darüber gesprochen, diskutiert. Im Trend liegt zum Beispiel das adaptive Lernen, hatten Sie auch schon erwähnt vorhin. Was heißt das konkret? Was ist das, adaptives Lernen? Also man kann es sich ungefähr vorstellen, aber was genau bedeutet das und warum liegt es im Trend?
Warum liegt es? Naja, Adaptive Learning oder adaptives Lernen ist in dem Sinne nichts Neues. Es hat einfach, und jetzt warum liegt es im Trend? Ja, wegen der Digitalisierung liegt jetzt wieder adaptives Lernen im Trend. Machen Sie mit mir in drei Sätzen nur eine Zeitreise zurück. Früher nannte man das mal, vielleicht kennen Sie noch den Begriff neurolinguistische Programmierung. Also wir sprachen vor Jahrzehnten NLP. Über programmiertes Lernen. Derselbe Ansatz kommt eigentlich aus der Linguistik, heißt, dass ich eine Sprache vorbestimmen kann, was passiert. Noam Chomsky nannte das die sogenannten Stemmata, nicht? Also wenn ein bestimmtes Nomen kommt, dann muss ein Substantiv kommen und so weiter. Und das hat man genauso im Übrigen wie heute auch. Erstmal diese Vorprognostizierbarkeit die Prognostizierbarkeit hat man in Marketingprozesse übertragen, nicht? Also in Callcentern hat man dann plötzlich nach bestimmten Regeln, Strukturen gearbeitet und das hat man auch wiederum aufs programmierte Lernen übertragen, also dass man sagt, nicht? Also wenn nach einem bestimmten Inhalt muss ein anderer folgen, wenn etwas Bestimmtes, und jetzt bin ich schon an der Grenze zum Adaptive Learning, nicht? Dann muss ein anderer Lerninhalt wieder angeboten werden, automatisiert von dem System. Jetzt waren wir vor den 3 Jahrzehnten noch nicht so weit, wie wir heute sind, nämlich dass wir die Tools haben, wir haben die Informationen, also wir können es gestalten. Da sind wir bei der, wir sind ja eine Datengesellschaft, Informationsgesellschaft. Ich bezweifle immer, dass wir eine Wissensgesellschaft sind. So, und das sozusagen das neue Element des Adaptive Learnings ist eben auch, dass ich sehr viel mehr Daten über den Lerner sammeln kann. Nicht? Wie bewegt er sich in einem bestimmten Lernkontext? Das, was ich vorhin schon sagte, hat er eine Vorliebe für wissenschaftliche Quellen, hat er eine Vorliebe für bildliche Quellen, hat er oder geht er nach einer bestimmten Information, wenn ich sage, recherchieren Sie mal die europäische Mehrsprachigkeit, wie geht er vor, geht er über Europa, dann muss ich ihm ja etwas anbieten. So, und das war natürlich in der früheren Zeit, Stichwort programmiertes Lernen, schwieriger als heute, weil ich heute sehr viel einfacher entsprechende wiederum neue Informationsinhalte anbieten kann. Ich muss ihn ja irgendwann von dem Europa dann wiederum in Richtung Mehrsprachigkeit bringen, um ihn dann entsprechend dann Lernangebote auch wieder zu machen. Und das ist im Prinzip der Kern dieses Adaptive Learnings. Und da muss man aber auch sagen, Adaptive Learning bietet sich auch nicht immer für alle Lerninhalte an. Also, denn es ist ja etwas, Sie merken schon, es geht ja wiederum in eine gewisse Steuerung, nicht negativ gemeint. Nicht? Also ich erleichtere den Lernprozess, insbesondere auch für Inhalte oder für Informationsvermittlung. Und wenn ich jetzt aber sage, ich möchte mich mit einem Inhalt diskursiv, reflexiv auseinandersetzen, und das kann ich in der Grundschule, Stichwort nicht nur, aber auch philosophieren, nicht mit Grundschülern, also ich philosophiere durchaus auch schon mit meinem Kleinen, nicht? Also das ist sehr spannend, eine ganz andere philosophische Diskussion als mit den beiden Großen, die studieren, dann ist das nicht ein Feld des Adaptive Learnings. Nicht? Also es ist sicherlich eins, in dem ich, und da brauchen auch wir als, oder auch meine Kolleginnen und Kollegen keine Angst haben, da werden die Lehrenden, die Moderatoren werden damit nicht überflüssig. Wir werten, und das ist aber das, was wir an neuen Kompetenzen auch in der Lehrerinnenausbildung, Hochschullehrerinnenausbildung, wie auch immer benötigen. Das ist ich biete einen Rahmen an für Lernprozesse. Ich bin dann auch jemand, der, und da werden wir auch wieder bei Future Skills, ich habe auch digitale Kompetenzen. Nicht? Ich weiß, was ich zusammenbauen muss oder wie ich es zusammenbauen muss. Ich bin da nur Anwender, ich bin kein Programmierer. Ne? Nicht falsch verstehen. So. Und dann dieses, ja, es ist auch wie eine Art Ökosystem, ne? Dieses dann zu gestalten, das ist die Zukunft. Deshalb wird Adaptive Learning, das darf man nicht so pauschal sehen, das wird alles ersetzen an der Stelle, sondern es ist wieder ein Teil Aspekt, befeuert natürlich Stichwort Digitalisierung, Daten und so weiter. Die Frage ist auch da, um da nochmal auch wieder sozusagen die kritisch-reflexive Schleife reinzubringen, dass man auch da natürlich sich die Frage stellen muss, wir sammeln viel Daten über eine Persönlichkeit. Stichwort Datenschutz.
Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle. Wir könnten noch lange, lange reden. Mich würde noch interessieren, welche Rolle denn die Wissenschaft spielt, also die Erziehungswissenschaft, und ob da vielleicht die Stimmen auch etwas lauter werden könnten oder mehr unterstützen. Vielleicht können wir das nochmal in einer dritten Folge besprechen. Ganz am Ende gibt es bei uns ja immer das 30-Sekunden-Plädoyer. Das heißt, Herr Weber, Sie haben 30 Sekunden.
Ich stelle die Stoppuhr vor.
Und Ihre Frage lautet, wie muss das deutsche Bildungssystem weiterentwickelt werden? Bitte starten Sie jetzt.
Das deutsche Bildungssystem sollte viel mehr Mut haben für Experimente. Es sollte freier werden. Es darf nicht sein, dass ein Präsenzunterricht als physischer Präsenzunterricht nur verstanden wird. Sonst können wir auch ganze online didaktisierte Modelle vergessen an der Stelle. Also mein Plädoyer ist an der Stelle, lasst uns die Schulen, lasst uns die Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler einfach freier werden, auch in ihrer Selbstbestimmung, weg von ganz starren Lehrplänen. Einfach das, was ich sagte, freier, selbstbestimmter.
Super, das war schön kurz und knackig. 30 Sekunden, ja, fast geschafft.
Sehr gut.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend, sehr interessant. Darüber könnte man jetzt noch Stunden reden. Wie gesagt, vielleicht gerne nochmal in einer dritten Folge. Damit verabschiede ich mich und sage einfach bis zum nächsten Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und wir hören uns im kommenden Monat hoffentlich wieder. Bis dahin, alles Gute.
Tschüss.
Atibio.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.